Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mit mir hier in unserem Podcast-Studio Holstein-Experte Andreas Geil, Opa.
Moin Niklas.
Grüße dich nach dem zweiten 0:3 in Folge.
Noch gezeichnet. Holstein.
Noch gezeichnet, ja. Schade, dass wir keinen audiovisuellen Podcast machen. Genau, unter dem Eindruck des 0:3 der KSV zu Hause gegen Darmstadt 98, die damit Relegationsplatz 3 schon sicher haben. Das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen, der unangefochtene Tabellenführer. Nichtsdestotrotz ein 0:3 der herb enttäuschenden Sorte, muss man sagen.
Ja, also Darmstadt hat mal klar unterstrichen, warum sie oder weshalb sie aufsteigen können. Vielleicht sogar schon mit mehr als einem Bein in der Tür stehen zur ersten Liga. Und das war schon eine sehr, sehr reife Leistung, die Südhessen da aufs Feld gebracht haben. Es stellt sich immer die Frage, war Darmstadt jetzt so gut? Mhm. Sie waren gut, das auf jeden Fall. Oder war Holstein so unterirdisch, dass es vielleicht auch ein bisschen leichter war für Darmstadt, diese 3 Punkte einzufahren? Ich glaube, so wie auch immer, nun wo auch immer die Wahrheit liegen mag, so einfach hatte sich das Darmstadt sicherlich nicht vorgestellt. Wenn man sich an das Hinspiel erinnert, da hat Holstein wirklich ein gutes Spiel gemacht, 1:1, zur Pause 1:0 in Führung gelegen. In zweiter Halbzeit hatte Darmstadt da im heimischen Böllenfall-Tor dann ordentlich Druck gemacht, aber trotzdem haben die Kieler gut verteidigt, hatten noch die eine oder andere Konterchance, und davon, von all diesen Tugenden war am Sonntag aber auch 0,0 zu sehen.
Ja, ganz genau, das fand ich nämlich auch, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit dem Spiel im Volkspark beim HSV 0:0, war der HSV auch deutlichst überlegen, hätte Tore machen müssen, aber da hatte Holstein eine ganz andere Attitüde, ne? Hat sich da reingeschmissen, hat alles wirklich konsequent mit Leidenschaft verteidigt, und das hatte man jetzt am Sonntag irgendwie überhaupt nicht das Gefühl. Also Holstein kam ja von Anfang an gar nicht in die Zweikämpfe, war gar nicht auf dem Platz.
Ja, ich frag mich ernsthaft, also man wusste, das ist ja, hast du schon gesagt, die zweite 0:3 Niederlage in Folge und zum zweiten Mal gegen einen der Top-2-Mannschaften, also die direkten Aufstiegskandidaten. Jetzt kriegst du in Heidenheim, die bekannt sind für ihre Standardstärke, kriegst du nach nicht mal 2 Minuten, ich glaube 115 Sekunden oder was es war, kriegst du nach einer Ecke das 0:1, weil irgendwie die Zuordnung wieder nicht funktioniert, einer nicht rechtzeitig mitgekriegt hat, wo der baumlange Meinker, der ist eigentlich nicht zu übersehen, wo der vielleicht sich hinbewegt. Und jetzt kommt das nächste Spiel gegen den Primus, der genau solche Bilanzen oder vielleicht sogar noch bessere nach ruhenden Bällen hatte als Heidenheim. Und du kriegst nach 6 Minuten wieder nach einer Ecke, weil Flipper im Strafraum gespielt wird und niemand in der Lage ist, das Ding da entscheidend rauszuhauen, kriegst du dann wieder das frühe Gegentor. Alleine das ist mir ein komplettes Rätsel, wie man will sich stemmen, man will zeigen, gegen die Top-Teams können wir mithalten. Wir sind vielleicht nicht so gut in Konstanz, deshalb reicht es nicht für oben. Aber mal im direkten Duell, jetzt habe ich schon eine Rutsche bekommen und jetzt geht das nach 6 Minuten, ist das schon wieder im und dann nach 22 Minuten das 0:2. Also, aber gerade diese ersten Minuten, also ein totales Rätsel. Also verstehe ich nicht. Das ist ja keine, die hatten und vorher hatten sie ja schon eine Riesenchance, Darmstadt, die hätten ja schon vorher in Führung gehen können. Also wie man so schläfrig in so ein Spiel gehen kann, warum da nicht irgendwie, ob da Stromstöße vielleicht mal in der Kabine verteilt werden müssen oder irgendwie übers Smartphone der Wecker auf Alarmlautstärke.
Wir machen es Gina Lückenkämper-Style, einfach mal an der Batterie lecken.
Ja, so in der Art, ja. Na, es ist doch wirklich, also da sind über 13.000 Leute im Stadion, ja, und, ja, und Bundesrepublik guckt zu, Fußball Deutschland, und dann, also das muss man ja schon wirklich sagen, das ist ja blamabel. Also wenn du das zweite Mal die gleiche Chose da dir einhandelst, also das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Und die Folge davon, das war, also das Gute dabei ist, dass Holstein nicht höher verloren hat, das ist aber auch das einzig Gute.
Ja.
Das hätte auch gerne 0-5, 0-6 oder vielleicht ein Ehrentreffer vielleicht noch nach der einzig guten Szene in der zweiten Halbzeit da, als die eingewechselten Korb und Bartels schön, ja, zusammengespielt haben, da, ja, hat der Darmstädter Torwart Schuhn super gehalten, aber ansonsten war es ja nichts, gar nichts.
Nee. Das ist wirklich, also das ist das eine, wo der Hase im Pfeffer liegt, hat man, glaube ich, in diesem Spiel nochmal ganz deutlich gesehen. Darmstadt hat genauso viele Tore geschossen wie Holstein, aber es ist halt die Defensive, ne? Wir haben letzte, ja, Woche drüber gesprochen.
Ja.
Genau das ist der springende Punkt. Und zweitens aber auch, Holstein hat es ja nicht mal offensiv dann auf die Kette gekriegt, wenn es hinten schon nicht vernünftig läuft, ne? Die,
ja,
die Ausnahme dieser einen Szene, die wirklich toll herausgespielt war, die RB Leipzig gestern Abend ein bisschen kopiert hat,
muss, ja, ich sagen, genau,
gegen Freiburg und dann aber mit dem Tor,
ja,
veredelt.
Ja, gut, das war wirklich klasse gehalten vom Keeper, das muss man,
genau,
wirklich sagen.
Genau, absolut, war gut gemacht, aber es ist halt vorm 0-1, finde ich, siehst du schon, Matthias Honsack, der Ex-Storch, ja, wie der im Strafraum einfach in einer dynamischen, schnellen Bewegung sich den Ball vorbeilegt, abschließt, dass er da nicht reingeht, okay, aber dann steht halt der Mitspieler da und hält den, ja, Kopf rein.
Ja.
Sowas hat man bei Holstein ja total vermisst. Also alleine dieser Zug nach vorne, erste Halbzeit, die einzige Chance war irgendwie nach einem langen Einwurf, also jetzt auch nicht besonders herausgespielt sozusagen, was auch irgendwie die einzig auffällige Szene von Fabian Reese, glaube ich, war,
ja, genau,
im gesamten Spiel.
Mhm.
Also da fehlt es vorne und hinten, und dann ist es, um das wieder aufzugreifen, wir wollen zeigen, dass wir punktuell mithalten können. Nein.
Nee.
Können sie nicht.
Das war jetzt auch nicht irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat nach dem Spiel, da hat man gesehen, dass wir nur in An- und Abführungszeichen natürlich nur Platz 9 sind und Darmstadt Platz 1. Nein, wir haben gesehen, dass Holstein in dieser Verfassung ein klarer Abstiegskandidat ist und Darmstadt ein klarer Aufstiegskandidat. So krass war der Unterschied.
Mhm.
Nicht Platz 9. Na, das nicht Platz 9, Platz 9 oder 8, das ist Karlsruhe beispielsweise, und die haben letztens gegen Darmstadt gespielt und da hat Darmstadt mit einem Brachialgewalt noch im heimischen Stadion gewonnen. Das ist der Unterschied. Das ist dann, was eine Mittelfeldmannschaft in der zweiten Liga von einem Spitzenteam auszeichnet, die Konstanz und dann auch das nötige Glück, was man sich im Laufe der, ja, Saison erarbeitet hat, und das Selbstbewusstsein, wir können die Sache noch biegen, das ist alles klar, das ist aber nicht hier Platz 9 Holstein in dieser Verfassung und Darmstadt Platz 1, never ever. Und da müssen auch allen Beteiligten bei Holstein in der Pressekonferenz dann die Ohren geklingelt haben, inklusive des Trainers Marcel Rapp, als Thorsten Lieberknecht, der ja hier in Kiel wirklich auch schon andere Zeiten erlebt hat, ich erinnere da an den Abstieg 2018 mit Braunschweig nach 10 Jahren oder 11 Jahren, was er da Trainer war. Ich habe die Bilder heute noch vor Augen, als er da Rotz und Wasser geheult hat, nach so einer 2-6 Niederlage da mit einem Viererpack, ja, von Steven Leverenz. Der saß also völlig, naja, tiefenentspannt nicht, aber jetzt ist er nicht euphorisch gewesen und super und alles drum und dran. Nee, reife Leistung, sagt er, und abgezockt gespielt und clever und die Tore natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Aber sagt er, die Basis für alles ist, dass hinten die Null steht.
Mhm.
Kann man sich diesen Satz vielleicht mal vom Trainer des Liga-Primus vielleicht in den heiligen Hallen der Geschäftsstelle in Projensdorf oder vielleicht sogar in der Kabine mal aufhängen oder im Spielereingang? Irgendetwas, dass sich das mal in die Köpfe reinhämmert, zimmert, hinten die Null, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst. Da muss man ja kein Wissenschaftler sein. Mhm. Erhöhst du die Möglichkeit natürlich immens. Aber dazu bedarf es natürlich einer schlauen Zusammenstellung der Spieler, einer schlauen Aufstellung und vor allem seitens der Spieler eines Bewusstseins, dass so ein Spiel einfach Beruf ist und jeder Zweikampf ein wichtiger Bestandteil des Berufes. Das heißt, es muss ja nicht Kombinationsfußball, das kann nicht jedes Spiel funktionieren, das erwartet auch niemand. Was ich erwarte ist, Also ich will jetzt nicht wieder in die Geschichte zurückgreifen, aber was ich erwarte, sind elf Patrick Hermanns. Na, der Fußballgott, ne? Der hat auch mal manche Spiele gehabt, wo er den Ball nicht über 5 Meter zum eigenen Mann gebracht hat. Aber an den Tagen kam auch ein Außenstürmer oder ein Angreifer auch selten an ihm vorbei. Ne? Dann kam die gepflegte Blutgrätsche. Ich will jetzt hier nicht zu den Kraftakten aufrufen. Ich will einfach nur professionelle Zweikampfführung, ja, und das Bewusstsein, ja, dem eigenen Kollegen zu helfen, dann, wenn man das auch bei großen Mannschaften sieht, auch in der Premier League oder ob das auch in der Bundesliga ist, die guten Mannschaften, wie die sich gegenseitig helfen, wenn da ein gegnerischer Angreifer durchläuft oder versucht durchzustarten, da ist dann nicht nur der eine Gegenspieler. Da sind noch zwei daneben, die notfalls noch eingreifen können, und wenn der abspielt, verschiebt sich die ganze Veranstaltung. Das erwarte ich. Nicht rennen, bis der Arzt kommt, um Marathonwerte zu erzielen, sondern schlau laufen, sich gegenseitig helfen. Also davon war nichts, nee, nicht zu sehen.
Nee, absolut nichts. Also da, und da haben auch gleich mehrere Störche ins Klo gegriffen, ja, muss man sagen. Also das Experiment, sag ich mal, mit Simon Lorenz und Fiete Arp auf der rechten Seite ist krachend gescheitert.
Ja.
Patrick Erras ist als Abwehrorganisator krachend gescheitert.
Ja.
Hat ja auch beim 0-3 verliert er das Duell, einen Zweikampf gegen hilf mir schnell, Tietz,
ja, genau,
der dann den Ball wiederbekommt von Manu.
Moment, aber auch nur Begleitschutz leitet, genau, ne?
Also das auch nur eine Szene, aber über das gesamte Spiel gesehen auch, ja, einfach keine Organisation, kein
Das ist ja das Entscheidende, wenn ich unterbrechen darf. Der, ja, muss ja der Abwehrchef, der zentrale Verteidiger in so einem Defensivkonstrukt, der ist natürlich dazu aufgefordert, als derjenige, der am meisten Überblick da hat im Zentrum, nicht nur wegen seiner Körpergröße von 1,96, die Kommandos zu geben, rausschieben, was nicht alles, ist vielleicht auch gar nicht der Typ dazu, mhm, irgendwo. Ne? Mhm. Also das in diesem Spiel war es jedenfalls, er hat ja auch schon bessere Spiele geliefert,
ja,
aber in diesem Spiel und auch schon in Heidenheim war das doch sehr überschaubar.
Ja, das stimmt. Und jetzt könnte es nochmal ungemütlich werden im Saisonendspurt, also nicht tabellarisch, da haben wir ja drüber gesprochen, die zwei Siege gegen Rostock und Nürnberg waren da wirklich mehr als Gold wert mittlerweile, so, sondern auch für den Kopf und auch für die Ausgangssituation dann für den bevorstehenden Umbruch im nächsten Jahr. Ne? Also wie du gesagt hast, man muss einfach erwarten, dass Profis die Saison vernünftig zu Ende spielen, auch wenn es vielleicht irgendwo menschlich ist, dass man jetzt, wo man gesichert ist, dann vielleicht schon teilweise mit den Gedanken woanders ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Fabian Rehse ganz genau nach Berlin guckt und sich wahrscheinlich denkt, oh mein Gott, was passiert da? Nächstes Jahr wieder zweimal gegen Holstein in der zweiten Liga. So viele Spieler verlassen den Verein, gucken sich wahrscheinlich um, sind vielleicht schon in Gesprächen mit anderen Verantwortlichen, da wird gerade sondiert und so weiter. Alles in Ordnung, aber trotzdem muss man erwarten, dass zumindest auf dem Trainingsplatz und ganz besonders dann am Wochenende im Spiel da auch wirklich professionell gearbeitet wird. Ne? Und da sind es jetzt noch die Spiele, 4 Spiele, die man Zeit hat, um das zu zeigen. Das nächste auswärts in Düsseldorf wird der nächste Gradmesser, ne? Für den Charakter dieser Mannschaft.
Also ich sag mal, wenn man da noch mal auf das Darmstadt-Spiel zurückkommt, ich habe es ja schon eben beschrieben, das Stadion ist voll, der Gästeblock ist voll. Also die Sonne scheint, war jetzt nicht übermäßig warm oder so, wurde dann auch noch nachmittags angenehme Temperaturen. Die Konkurrenz in der zweiten Liga, gerade was die Aufstiegsplätze anbelangt, guckt nach Kiel. Mal sehen, ob die Darmstadt vielleicht mal ein Bein stellen können. Dann wird es an der Tabellenspitze nochmal wieder einen Ticken enger. Also Magdeburg schlägt einen Tag vorher einen HSV vor ausverkaufter Hütte. Die sind spielerisch gut in Magdeburg, aber normalerweise sind deren Mittel gegen eine Mannschaft wie HSV limitiert. Gut, jetzt kann man den HSV nicht mit Darmstadt vergleichen, da ist Darmstadt wirklich schon noch deutlich besser, erfolgreicher, ja, basiszielorientierter. Aber da kann ich von jedem Profi erwarten, unabhängig, wo ich in der nächsten Saison spiele. Das ist jetzt mein Auftritt hier. Hier kann ich mich nochmal ins Schaufenster stellen, notfalls, wenn das vielleicht die Hintergründe sein sollten. Aber man steckt da ja nicht drin in der Kabine und auch nicht im Trainingsbetrieb, im Alltag, da, was da hinter den Kulissen so passiert. Aber das ist eben so eine typische Situation gewesen, die sich im Training, dann wird man wieder dazwischen gehauen, mal eine Woche, als es um die Wurst ging, da gegen Rostock und Nürnberg, da wurde der Ton mal ein bisschen verschärft, dann damit die Sinne auch geschärft offensichtlich, aber dann verfällt das Ganze schnell wieder in diesen Trott mit dem Attribut Studentenmannschaft. Und damit wirst du natürlich, vielleicht hältst du die Liga dann immer damit, aber da ziehst du ja niemanden mehr, da lockst du ja kein Interesse von Zuschauern oder sonstigen Menschen irgendwo. Das ist halt, dann bin ich der Ausbildungsverein, wo die Anfang 20-Jährigen dann kommen und sagen, oh, hier ein Jahr jetzt oder anderthalb Jahre gut in Kiel spielen oder zwei Jahre und dann gibt es einen krachenden Vertrag irgendwo anders oder sowas. Ja, das kann ja nicht die Zielstellung sein auf Dauer. Na, das funktioniert ja nicht. Und was ich damit sagen will ist, da muss man dann auch seitens des Trainerstaffs, ich will ja gar nicht Marcel Raab allein in die Verantwortung nehmen, ne? Obwohl er natürlich der als Cheftrainer der Hauptverantwortliche ist. Wenn ich sehe, dass Hauke Wahl, ich fand das ja schon nicht so besonders gelungen in Heidenheim mit ihm auf der 6, ne? Als normalerweise zentraler Abwehrchef und so weiter und so weiter. Aber wenn ich glaube, dass es, wenn ich dann aus Trainersicht glaube, das hat in Heidenheim ganz gut funktioniert, nochmal, ich fand das nicht so, aber bitteschön. Aber ich sehe denn, dass es gegen Darmstadt jetzt gar nicht funktioniert. Hauke ist verschenkt gewesen. Die Darmstädter Mittelfeld, Positionstauschung und Ballzirkulation war zu schnell. Es waren zu viele Darmstädter um ihn rum, als dass er da mit, er hat ja so einen etwas anderen Bewegungsradius irgendwo, der, als wenn er aus der letzten Kette kommt, ganz anders zum Tragen kommt. Mhm. Da muss ich dann nach 20 Minuten oder vielleicht auch schon nach 15 Minuten muss ich das erkennen und umswitchen. Dann stelle ich Eras, baue ich um auf Viererkette mit Lorenz als rechts oder irgend sowas. Dann habe ich da eben vier Innenverteidiger oder drei Innenverteidiger nebeneinander zu stehen und links Kirkesko. Völlig wurscht, oder ich ziehe Eras nach vorne auf die 6 und sage, so, dazu funktioniert das nicht. Oder ich nehme irgendeinen raus nach 20, 25 ja. Minuten, um alleine mal ein Zeichen zu setzen. Also da muss was passieren. Was passiert nach 60 Minuten? Da steht es 0-3, da wird umgestellt und siehe da, auf einmal, ja gut, das ist dann auch schwer messbar, ne? Vielleicht ja, war Darmstadt dann auch nicht mehr hundertprozentig, aber da lief es auf jeden Fall dann doch besser, etwas ansehnlicher zumindest. Und da frage ich mich, warum wird so spät reagiert? Wo ist die Idee? Was ist der Plan bei solchen Veranstaltungen? Ich mach mir als Trainerstab einen Plan. Jetzt beispielsweise, ich will das nicht auf kaprizieren, auf wieder ab oder sowas, aber der soll denn meinetwegen die rechten Schienenspieler machen. Alles Chico hat er schon mal brauchbar gemacht, zumindest was nach vorne die Bewegung anbelangt. Aber jetzt sehe ich gegen Darmstadt, ist das aber, erkenne ich doch nach einer Viertelstunde. Da warte ich doch nicht, oder 20 Minuten, da warte ich doch nicht darauf, 45 Minuten, um ihn dann auszuwechseln irgendwo. Also tut mir echt leid. Also da fehlt mir das Verständnis für. Und das ist so eine Zusammenmischung, da die Spieler ja selten richtige Konsequenzen erfahren aus dem, was sie da tun. Dann spielen sie vielleicht nicht, dann wird ihm wieder die Hand auf die Schulter gelegt, muss dich anstrengen und so. Nee, Scheiße, ne? Entschuldigung, ne? Aber nee, ab einem bestimmten Zeitpunkt, und wir haben den 30. Spieltag, da rede ich nicht mehr, ne? Da handel ich. Da wird exakt jedem vorgeführt, so, pass auf, und wenn es 20 Minuten sind, 25 Minuten, das ist desolat, was du mir hier anbietest. Wir haben klare Sachen hier besprochen und du bist jetzt derjenige, der dafür in An- und Abführungszeichen bestraft wird. Beispielsweise durch eine Auswechslung. Und dann ist das halt so. Mein Gott, da reißt ja niemand einen den Kopf ab. Nein. Oder so. Das ist ja nichts Lebensbedrohliches oder so. Aber es ist ein Beruf. Also und jeder Handwerker, der sein Geschäft nicht ordentlich verrichtet, der wird Abzug bekommen in dem, was da vereinbart worden ist an Gage für seine Dienstleistung. Und so ist es beim Fußball, geht das ja nicht so. Aber da muss ich ihm sagen, so, Feierabend für dich heute, kannst duschen gehen, ne, zack. Ne? Und wir sprechen Dienstag oder Mittwoch beim Training nochmal unter vier Augen. Und dann ziehe ich dir mal ein bisschen die Hammelbeine verbal lang, ne? Also ehrlich, ich kann dieses Eier-Popeia-Teil, bin dann vielleicht dann doch, ich red mich ja hier schon wieder im
Scheibenkleister. Ich greife jetzt auch einfach nicht ein, ich lasse das jetzt einfach mal so laufen.
Ich kann dieses Weicheigetue nicht mehr ertragen. Ich komme vielleicht dann doch aus einer etwas anderen Generation, wo es nicht schlimm war, wenn man mal Fehler gemacht hat, wo man dafür Konsequenzen erfahren hat. Ob es jetzt finanziell oder verbal oder wie auch immer gewesen, aber man hat Konsequenzen erfahren, die waren manchmal auch schmerzhaft, aber ohne das komme ich nicht voran. Das ist ja eine alte pädagogische Geschichte, da kann man ja nichts gegen machen. Und das ist mir zu tutschi-tutschi. Also wirklich, das mag ich nicht.
Ja, es ist ja die Frage, inwieweit so ein Friede-Freude-Eierkuchen-Umfeld dann wirklich am Ende in der Lage ist, 100% an Leistungen herauszukitzeln. Oder ob du für ein leistungsorientiertes Umfeld vielleicht hier und da dann auch mal straffere Zügel benötigst. Und eben diese Komponenten, nämlich mal zu sagen, hier so nicht, so loben natürlich, das macht Marcel Rapp ja auch viel, natürlich genauso wichtig, ne, aber da auch eine gute Balance zu finden, genau wie im Spiel eine gute Balance zu finden, dann auch im strukturellen und in der Kommunikation und so weiter, ist die Frage, wie, ob man Spieler dann, um da auf den Sommer mal zu kommen, und Spieler damit unlockt, wenn man sagt, so hier ist fein. Platz 8, Platz 9, alles gut, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ist das was, womit man werben kann für sich sozusagen? Fraglich.
Ja, wird sich zeigen, ne? Also erstmal grundsätzlich ist Platz 8 bis 9 ja in der zweiten Liga mal gar nicht so schlecht irgendwie. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, also wir sehen uns jetzt nicht so, dass wir um den Klassenerhalt zittern müssen, wenn alles nochmal läuft, aber wir haben Möglichkeiten, vielleicht ein Stückchen weiter nach oben zu kommen und wie in der Saison 2021, wenn alles optimal zusammenläuft, können wir sogar vielleicht mal oben anklopfen. Das impliziert ja Platz 8 bis 9 eigentlich irgendwo, ne? Und ob das jetzt Platz 7 oder 6 oder 3 oder 4, na 3 nicht, aber 4 ist, das spielt letztlich keine Rolle, aber es beinhaltet die Möglichkeit, auch nach oben zu gehen. Und also ich habe mich jetzt in dieser Saison wirklich mit vielen Trainern unterhalten, aus der zweiten Liga telefonisch oder vis-à-vis, und alle haben mir glaubhaft bestätigt, egal welchen Jahrgang sie waren, dass das heutzutage vielleicht die Fähigkeit zur Selbstkritik bei den Spielern heute vielleicht nicht mehr so ganz ausgeprägt ist, wie das vielleicht mal schon mal in früheren Zeiten gewesen ist. Das ist eine gesellschaftliche ein gesellschaftliches Phänomen, was vielleicht nicht nur im Fußball auftritt, vielleicht grundsätzlich irgendwo, ist dann eben halt auch, hat auch im Fußball durchgeschlagen. Das muss ich dann, wenn ich glaube, das ist nicht richtig, muss ich mir das erziehen. Durch Spieler, ich muss mir dann Spieler aus dem Fundus des Kaders heranziehen, den ich klar macht, ihr seid meine Führungskräfte. Und ihr seid deshalb nicht von Kritik befreit oder wenn ihr Fehler macht, das nicht. Aber ich erwarte von euch, dass ihr die anderen coacht. Und das kann nicht einer oder zwei sein, das müssen vier oder fünf sein. Da wird immer gerne gesagt, ja, der Mannschaftsrat, da ist der Kassenwart bei und so weiter. Das muss nicht der Mannschaftsrat sein, das können auch Leute sein, die nicht im Mannschaftsrat sind, ne? Also das ist der Kapitän, selbstverständlich der Vizekapitän. Und das muss auch klar gegenüber der Mannschaft sein, ne? Hier, das sind eure Leitplanken auf dem Feld und auch in der Kabine. Das sind die Menschen, an denen ihr euch zu orientieren habt. Und den Menschen, die in die Führungsposition reingeschoben, meinetwegen auch zwangsweise reingeschoben worden sind, dem muss auch klar sein, welche Verantwortung sie haben. Und nun kommen wir dann auf das, was vielleicht in der nächsten Saison passiert.
Genau,
und
das wird jetzt sehr interessant, ne? Ja. Weil da haben wir wirklich durch den Weggang vieler arrivierter Spieler um Kapitän Hauke Wahl, um jemanden, einen dienstältesten Storch wie Alex Mühling, so ein Routinier wie Finn Bartels, jemand, der mit sehr viel Leidenschaft vorangeht wie Fabian Rehse, da droht ein bisschen so ein Vakuum zu entstehen, ne?
Ja, ich habe mir das mal aufgeschrieben hier, so eine mögliche eine erste Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt,
ein Kieler Schattenkabinett.
Ja, sozusagen am Tor weiß man nicht, das wird sich dann ja zeigen, wer da nächste Saison die Nummer 1 ist. Dann hätte man eine Viererkette, wenn man das so will, Becker, Eras, Komenda, Sterner. Oder Kirkescu, weiß man ja nicht.
Genau, der muss man auch vielleicht noch kurz exkursieren. Sollte sich bis zum Wochenende entscheiden, ob er das vorliegende Vertragsangebot wahrnimmt. Wir haben nochmal nachgefragt, mehrfach, bisher noch keine Antwort bekommen, stand jetzt Mittwochvormittag. Mal abwarten, ob er dann den Vertrag verlängert oder nicht.
Nun sag mir mal, Becker, Eras, Komenda, Sterner. Wer ist da jetzt die Führungskraft?
Ja.
So, und dann geht das weiter. Nehmen wir mal eine Raute im Mittelfeld. Schulz, Sander, Holtby, Skripski. Gut, da sind jetzt mit Sander und Holtby zwei potenzielle. Skripski ist durch sein Spiel ein nonverbaler Wortführer. Schulz muss man abwarten. Man hat in Luzern ja bewiesen, dass er Führungskraft, da sind jetzt, ist jetzt der ein oder andere Kandidat. Und vorne dann, wenn man das dann hofft, dass er dann endlich richtig fit wird, Pichler ist auch ein Typ, sagen wir mal, an dem sich andere reiben können, auch die eigenen Kollegen. Und dann natürlich der Osnabrücker Neuzugang, der ja eigentlich schon im Grunde feststeht, was nur noch nicht verkündet wird, vielleicht liegt es an irgendwelchen Ablösesummen, die im Falle eines Osnabrücker Aufstiegs dann vielleicht doch noch fällig werden, man weiß es nicht genau. Gehen wir mal davon aus, dass da kommt Simakala. So, das sind denn so die Kameraden, die denn da so im Moment vielleicht erste Elf sein könnten. Dann kommt noch der Münsteraner Neuzugang Remberg dazu, der muss ein Top-Talent aus der Regionalliga. Also ich hoffe, dass er einschlägt, bringt ja viele Voraussetzungen mit, aber haben wir ja schon drüber gesprochen, Regionalliga und zweite Liga ist dann doch vielleicht noch ein Unterschied. Aber der wird ja nicht gleich Führungsspieler werden. Deshalb fällt der mal aus der Kategorie raus. So, nun soll ja den Gerüchten zufolge, soll ja irgendwie in der Innenverteidigung soll ja was passieren. Das ist kein Gerücht.
Da muss was passieren. Das ist bei den Abgängen von drei Innenverteidigern mit
Teska Lorenz. Da muss da ja was passieren. Und das Gerücht, was ich meinte, ist, dass das einer aus Skandinavien, speziell aus Dänemark sein soll. Und dann guckt man sich dann in den einem zur Verfügung stehenden Tools dann immer so um und dann stellt man fest,
Geidel Scouting-System, ja. zu Hause auf dem 486er.
Und ich habe ja meine Erkenntnisse habe ich dir ja zugefaxt.
Ja, hast vorher noch angerufen, dass ein Fax kommt.
Genau,
ja.
Auf dem Festnetz.
Ja, genau.
Und also da blieben jetzt eigentlich so nach meinem Kenntnisstand, wenn das so sein sollte, da Holstein ja im Grunde keine Ablösen größerer Natur zahlt, blieben dann ein Pascal Gregor, 29, 1,89 groß aus der dänischen Superliga Lyngby BK, glaube ich. Der wäre dann ein Kandidat. Und der andere Däne, dessen Vertrag abläuft am 30.06., obwohl die Saison in Schweden auch jahreskalendermäßig organisiert ist, aber vielleicht haben die da aufgrund der ansonsten in Europa doch sehr häufig verbreiteten Transferfenster, vielleicht haben die es in ihren Verträgen so eingebaut, dass sie dann eher weg dürfen als am Jahresende. Nur der spielt bei IK Sirius in der ersten schwedischen Liga. Der heißt Markus Mathiesen, 27, 1,86 groß. So, ich kenne jetzt persönlich beide nicht. Ne, das muss ich schon mal zugeben. Das ist mir jetzt, aber die
schwach, Opa.
Ja, stimmt. Aber die Vita von Markus Mathiesen mit einem Marktwert von 1 Million taxiert, der andere mit 350.000. Das heißt jetzt auch nicht unbedingt besonders viel oder so, aber 27 ist für den Markus Mathiesen, wenn er denn so heißt, nicht Mathiesen oder so, also er schreibt sich jedenfalls Mathiesen, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen haben sollte, das wäre dann, sage ich mal, vielleicht eine Qualität, die man gebrauchen könnte. Was, egal wer es dann letztendlich wird, das ist ja auch ein bisschen Name-Dropping jetzt hier, aber egal wer es wird, die Stoßrichtung, die könnte schon stimmen bei skandinavischen und speziell dänischen Innenverteidigern. In aller Regel, auch dieser Mathiesen da, ausgebildet in Kopenhagen, in aller Regel super ausgebildet technisch, switchen zwischen Vierer- und Dreierkette, als wenn sie es mit der Muttermilch eingesaugt haben irgendwo. Und sie besitzen, das lehrt einfach die Erfahrung aus diversen Vergleichen mit Testspielen gegen dänische Mannschaften, sogar in Testspielen, haben eine doch ausgeprägte Drecksack-Mentalität. Soll heißen, die langen auch mal zu. Ja. Na, das ist, und nicht böse, entschuldigen sich danach auch artig oder sowas, ne? Aber erstmal langen sie auch mal zu.
Also das ist wirklich, Testspiele gegen den CS-Ligisten macht Holstein ja wirklich und da knackt das schon mal zwischendurch, ne? Also körperlich präsent ist dann noch das am positivsten formulierte.
Genau. Und halten noch nicht zurück, da sich mit dem Gegner anzulegen dann und so. Und das ist ein Testspiel, ne? Also, und was man sonst so sieht, sag ich mal, in Europacup-Spielen oder sowas, da ja sowieso, aber also deshalb sage ich, das könnte Holstein sehr gut tun. Ich erinnere da mal an unseren ehemaligen Bulldozer, ja, Mikkel Wendelbo, ja, in der Aufstiegssaison 2015, ja, tapeziert am Körper von oben bis unten, Lieblingsmusik, Lieblingsband Rammstein. Hat dann aber hier die, hat sich dann hier abgeseilt, weil seine Frau mit den zwei oder drei Töchtern, ich weiß nicht ganz genau, Heimweh hatte, in 2,5 Stunden entfernte, ich weiß gar nicht, wo sie gewohnt haben, war jedenfalls 2,5 Autostunden entfernt in Dänemark und hat das hier nicht ausgehalten. Und weil er, so, wenn man ihn gesehen hat, jetzt nicht von der Körpergröße, aber von seiner Körperpräsenz her, hat man gedacht, der, ich wechsle mal die Straßenseite, glaube ich, irgendwo, ne? So sensibel, aber auf dem Feld, eben auch wie er ausgesehen hat, ne? Da gab es ein Spiel in Münster, das weiß ich noch wie heute, da war Münster, war Mitkonkurrent von Holstein um diese Aufstiegsplätze von Liga 3 in Liga 2. Da hat der vor der Trainerbank, als er gegen den Münsteraner Spielmacher, Amaury Bischoff war es, ich weiß es noch wie heute, hat der eine Fluchgrätsche angesetzt. Der, also Gott sei Dank ist dieser Amaury Bischoff nach hochgesprungen, da wäre alles durch gewesen. Ne? Und direkt vor der Münsteraner Trainerbank war natürlich leichter Aufruhr irgendwie auf dem Rasen danach. Ne? Der damalige Trainer Carsten Heitzel versuchte in seiner ihm bekannten, charmanten Art irgendwie zu beschwichtigen. Ne? Gelang auch nicht wirklich irgendwo. Ne? Dann nimmt er
sehr einfühlsam immer
auch Carsten Heitzel. Der Trainer, der Schiedsrichter gibt dem Wendelbo aus unerklärlichen Gründen nur gelb. Ne? 3-4 Minuten später nimmt Carsten Neitzel den Mikkel Wendelbo vom Feld runter und der fragt den Herr Trainer, warum hast du mich denn ausgewechselt? Ne? Aber ganz lieb, du hast ja wirklich gesprochen. Also ich will sagen, also das ist keine Gewähr, wenn man da so einen verpflichtet, so einen, aber das ist schon könnte schon in die richtige
könnte
Richtung
schon,
führen.
Könnte schon werden. Und wäre ja auch gestandener Profi. Das ist ja genau das. Wir haben drüber gesprochen mit Nikolai Remberg. Sehr großes Talent. Auch körperlich ein präsenter Spieler, wenn man sich das mal angeguckt hat in der Regionalliga. Kommt auch über die Körperlichkeit. Kann Holstein da, glaube ich, im defensiven oder zentralen Mittelfeld durchaus was geben. Ist aber natürlich keiner, der jetzt dann von Anfang an vorangeht. Wie du gesagt hast, gleiche gilt dann für Sima Kala. Insofern, wir gehen davon aus, dass das alles unter Dach und Fach ist und nur noch an der, wie gesagt, eventuellen irgendwelchen Zahlungen oder an der Osnabrücker Liga-Zugehörigkeit oder wie auch immer, weil für die geht es ja noch um was, den Aufstieg hängt. Also da werden wir sehen. Und dann wäre natürlich so einer, den du in der Innenverteidigung auf so einer zentralen, wirklich essentiellen Position auch brauchst, ein gestandener Profi mit Erfahrung in der Eisfanskan, da wird jetzt auch nicht Jub-Jub gespielt. Also nee. Ne, das wäre vielleicht schon mal was. Ja.
Am besten leider ein Sechser dazu.
Genau, kann auch einen mitbringen da, ja. Kann auch mal Bescheid sagen, wer da noch so talentiert ist.
Ja. Ob der dänische Kollege auch Lust und Zeit
genau,
hätte.
Ja, genau so.
Ist ja nicht weit in der Heimat.
Ja, nee, richtig. Also wir warten ja täglich, wöchentlich auf nächste Vollzugsmeldung. Wir warten jetzt erstmal auf Kirkesko, ob es da weitergeht für den dänischen Linksverteidiger, den Holstein ja schon in seinen Diensten hat. Was auch durchaus ja ein Vorteil sein kann für einen potenziellen dänischen Neuzugang, schon und mal einen Landsmann hier definitiv. In der Mannschaft zu haben.
Und das muss man ja bei dem Wissen die real existierenden, das real existierende Können von Mikkel Kirkesko, das ist nicht immer auf dem höchsten Stand, sag ich mal, was Zweitliganiveau anbelangt. Aber manche Spiele sind wirklich sehr gut und du weißt, was du hast. Ne? Das muss man ja klar sagen. Ne? Und du weißt, was du bekommst. Und ob das dann, sag ich mal, wenn man sich da vielleicht auch nochmal verstärkt oder auf jüngere Leute setzt, der ist, glaube ich, jetzt auch schon 31 oder irgend sowas, ne, das sei mal dahingestellt. Aber du hast ihn als Backup auf jeden Fall irgendwo. Ne? Und damit bist du ja schon mal ganz gut davor.
Ja. Absolut. Und ansonsten haben wir gehört, Holstein braucht für die neue Saison und auch für das Spiel in Düsseldorf am kommenden Sonnabend mehr Drecksack-Mentalität.
Ja, dringend.
Das ganz, ganz dringend. Dringend Drecksack-Mentalität. Wie wir das jetzt noch
implizieren sollen. Das weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber das ich will, um Gottes Willen, also ich will hier nicht die Renaissance von Caduso haben oder sowas. Nee, ne? Nee. Also diesem italienischen Raubein, der jedem Gegner und Zuschauern den Nerv geraubt hat und erstaunlich, dass er nicht jedes Spiel eine rote Karte gekriegt hat. Also sowas natürlich nicht. Aber wie man so sagt, mal ein Zeichen setzen. Auch die Kollegen eben auch mal zusammenverhalten auf dem Feld irgendwo. Das gehört ja alles dazu. Das geht ja nicht nur um die Blutgrätsche oder irgend sowas, sondern es gehört ja auch andere Geschichten dazu. Und das muss man doch erkennen können.
Es ist ein sehr schwammiger Begriff, der aber in solchen Fällen, finde ich, total zutrifft, nämlich Präsenz. Ne?
Ja,
also
genau.
Körpersprache, Ausstrahlung, so wie Darmstadt es in Kiel gezeigt hat. Jo. Wir sind da, von Beginn an, wir sind da. So, ihr könnt ja mal versuchen, aber wir sind hier und wir spielen.
Nee, jetzt guckt ihr mal die Dreierkette da an. Ne? Patrick Pfeiffer hat beim HSV ausgebildet, da war er noch nicht so der wahre Otto oder sowas. Dann ist er in Darmstadt, auch ein baumlanger Kerl, zu einem der besten Verteidiger der zweiten Liga gereift, wird wahrscheinlich dann in der nächsten Saison irgendwie ablösefrei ohnehin in die Bundesliga wechseln, weil der Vertrag bei dem ausliegt. Im Zentrum Zimmermann, Norwich City, ne? Mhm. Wer mal in der zweiten englischen Liga und dann noch erfolgreich gespielt hat, dem muss ich dann theoretisch zumindest nichts von Drecksack-Mentalität und überhaupt nichts
muss
mehr
man
von,
auch zweite
von
Liga
Mentalität, gar nichts mehr.
Zweite Liga nicht erklären. Ne?
Gefühlte 80 Spiele in der Saison, bei Wind und Wetter an jedem Tag, Weihnachten, Silvester, am besten 2 Spiele noch an den Feiertagen irgendwo. Also, und das zahlt sich dann letztendlich irgendwann zumindest in der zweiten Liga aus. Ne?
Ja.
In der ersten Liga sind vielleicht noch ein paar andere Sachen dann dazu gefordert oder so, aber in der zweiten Liga, das zahlt sich aus. Die erschüttert so schnell nichts, diese Art von Spielern. Ne?
Sowas brauchen wir. Dänen und Leute aus der zweiten englischen Liga.
Ja, das wäre perfekt, die kriegst du aber nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest.
Das stimmt. Mhm. Da kommt da das Finanzielle ins Spiel. Wir werden uns überraschen lassen. Mhm. Wir werden natürlich weiter unsere Fühler ausstrecken und Augen und Ohren offen halten und verfolgen die Spur nach Skandinavien nochmal genauer. Sobald wir da was wissen, hört ihr es hier. Warten auf Kirkesko, warten auf Chance Simakala und gucken mal, was sonst so passiert. Und dann haben wir ja am Sonntag ein schönes Spiel in Düsseldorf. Eine schöne Auswärtsreise, muss man sagen, für Holstein-Fans, vor allen Dingen, wenn das Wetter jetzt so sich hält. Düsseldorf ja dann doch immer noch mal ein paar Grad wärmer, auch sehr schön. Insofern, wir gucken uns das gespannt an, ob Holstein da nochmal Charakter zeigt. Und,
ja, Charakter müssen, wenn ich hier nochmal unterbrechen darf, müssen da auch die Auswärtsfahrer, wenn sie denn da in einem Großraum Düsseldorf übernachten wollen, auch zeigen. Oder Kreativität, Einfallsreichtum, weil da ist irgendwelche Modemesse oder sonstige Messe, da sind die Kurse für Hotels und ähnliche Art Etablissements, also im Moment kaum bezahlbar.
Dann doch lieber den Live-Ticker auf Kahn Online, sagst du?
Sie.
Das machen wir so. Wir sind Sonntag natürlich für euch dabei und versorgen euch auch danach mit allem wichtigen Spielbericht, Statistik, die Noten mit der Gelegenheit für euch selbst, Noten für die Stärke zu verteilen, der Nachspielzeit-Kommentar und alles, was ihr braucht an Infos. Nächste Woche Mittwoch dann wieder auf die Ohren von uns. Dann gucken wir mal, ob man jetzt gegen den nächsten Top-Verein bestehen kann. Wieder bestehen kann man nicht sagen. Ob man gegen den nächsten Top-Verein mal bestehen kann, werden wir schauen. Oder ob es analog zum Saisonstart der vergangenen Saison das dritte 0-3 in Folge gibt.
Stimmt.
Ne? Da war ja was. Das kann man zur jetzigen Saisonphase zum Glück verkraften dann. Aber wir behalten das im Auge.
Ja, aber auch nur, weil Steven Skripski in der ersten Halbserie überperformt hat fast, also erstligareif und sagen wir mal, von seinen 10 Toren in der ersten Halbserie waren 7 für 13 Punkte zuständig, nur mal so, das kann man jetzt natürlich nicht so 1-1 rechnen oder sowas, aber das waren jetzt eben keine Tore beim 5-0 Sieg oder so, das letzte, sondern das waren Doppelpacks zum 2-0 oder ein Tor zum 1-0 oder nochmal ein Führungstreffer wie in Darmstadt, wo es dann 1-1 ausging. Also rechnen wir mal realistisch nicht 13 Punkte, sondern 8 Punkte oder 9 vielleicht, für die er maßgeblich verantwortlich zeichnet, inklusive, dazu kommen ja noch seine Torvorlagen. Wenn die nicht da wären, kann sich ja jeder ausrechnen, wo Holstein denn stünde in der Tabelle. Das nur mal dazu.
Aber in der Rückrunde bisher auch noch nicht auf demselben Niveau.
Nö.
Und jetzt am Wochenende auch nicht, muss man sagen, gegen Darmstadt.
Nö, aber in der Rückrunde hat er auch 3 Tore gemacht, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Das ist genauso viel wie die nächstbesten Torschützen Badels und Fried in der ganzen Saison. Wir müssen ja ehrlich bleiben, ne?
Das stimmt. Mal gucken, ob von Finn Bartels jetzt nach Rückkehr da noch mehr kommt. Wir sind gespannt.
Go, Finn, go.
Yes. Das ist der Arbeitsauftrag für Düsseldorf. Sehr schön, Opa. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche hier vor Mikros wieder. Euch da draußen schöne Zeit, schönes Fußballwochenende mit einem hoffentlich ansehnlicheren, befriedigerenden Spiel in Düsseldorf, als es in den vergangenen beiden Wochen der Fall war. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, macht's gut.
Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.